HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch heute mit Reinhard Gebel. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Reinhard Gebel ist von der beruflichen Ausbildung her Sportwissenschaftler. Jetzt schon mit einer langen Berufserfahrung. Anfang der 80er Jahre entwickelte er zusammen mit seinem damaligen Kompagnon Dieter Erich neue Therapien in der Behandlung von Sportverletzungen. Sie bedeuteten damals eine Zäsur. Und auf die gründete dann auch die eigene Reha-Einrichtung mit dem Namen Sporek, die heute ihren Standort in Offenbach hat. Eine Reha von bundesweiter und auch internationaler Ausstrahlung, die vor allem unzähligen Profifußballern die Fortsetzung ihrer Karriere ermöglichte. Reinhard Gebel, ich wünsche einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Reinhard Gebel, was hat Sie in Ihrem beruflichen Leben mehr erfüllt? Das Studium des menschlichen Körpers und das Wissen über seine Grenzen und vor allem noch viel mehr über seine Möglichkeiten? Oder die Tatsache, vielen auch sehr prominenten Menschen die Ausübung ihres Berufs gesichert zu haben, wofür Hunderte von Danksagungskarten in den Gängen ihrer Einrichtung zeugen?
Ich glaube, so nach diesen Jahren der beruflichen Tätigkeit sitzt hier ein Mensch, der ein gewisses Helfersyndrom in sich hat. Und heute, das, was jetzt als fertiges Konstrukt erscheint mit einem erfolgreichen Reha-Zentrum, glaube ich, das ist auch so ein bisschen Erfüllung schlechthin für mich. Mhm. Helfen, lachen, genießen, mit weinen, überlegen, wie schaffen wir das? Es sind ja sehr viele arme Kreaturen und verletzte Menschen. Und das Zweite ist ein bisschen Erfüllung.
Reinhard Gebel, Sie waren damals, wir sind jetzt so in den 80er, 90er Jahren, als die Fitmacher der Nation beschrieben, typischer Begriff aus dieser Zeit, 80er, 90er Jahre, heute würde man das nicht mehr sagen, aber alles hat eine Vorgeschichte und Sie haben das eben gerade erwähnt, Sie waren, heute heißt der Deutsche Olympische Sportbund, bei diesem Sportbund waren Sie aktiv, lange Zeit aktiv. Wie kam es dazu? Sie waren ja doch damals, ich sag mal in Anführungszeichen, nur diplomierter Sportlehrer, wie viele andere auch.
Ich war, ja gut, das Studium war fertig, man stand da. Dann war ich 3 Monate, das muss ich noch berichtigen, 3 Monate an einer Schule in Frankfurt. War ganz stolz. Und
klassischer Lehrer, klassischer Sportlehrer.
Okay. Klassischer Sportlehrer, ne, hat auch viel Spaß dabei. Und die klassischen Vernetzungen, IT-Geschichten, Verbindungen über Computer, die gab's noch nicht. Und irgendwann habe ich dann eine Bewerbung bekommen. Ich eine Aufforderung bekommen vom Arbeitsamt, obwohl ich berufstätig war. Ich soll mich beim Deutschen Sportbund, Bundesausschuss Leistungssport, bewerben. Da war so eine verkürzte Ausschreibung da. Später habe ich, nachdem man mich genommen hatte, die richtige Ausschreibung gelesen. Ich hätte mich nie getraut, aufgrund dieser richtigen Ausschreibung dann Pieps zu sagen, ne, oder dahin zu gehen. Also das war vielleicht auch so ein bisschen mein Glück im Leben. Und wenn man schon einen festen Job hatte zu dem Zeitpunkt, geht man auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in die Vorstellungsgespräche. Und da saß vor mir die gesamte deutsche Sportführung, ne, mit dem Generalsekretär und dem legendären Helmut Mayer, der später mein Chef dann war, als leitender Direktor des BALs, ne, und einige andere, ne, Fallack. Und ich hatte nicht die Hosen voll. Also ich bin da selbstbewusst aufgetreten und das hat mir geholfen. Und da hat man wirklich auch eine ganz gute Entwicklung genommen.
Interessant. Besser ist es, man weiß also manchmal gar nicht, worauf man sich so einlässt. Irgendwann in dieser Zeit, da waren Sie ja lange tätig, von Mitte der 70er bis Ende der 80er
Jahre. Bis 88, ja.
Aber in dieser Zeit ist Ihnen zusammen mit dem schon erwähnten Dieter Erich dann etwas aufgefallen bei den damals gültigen Therapien von Verletzungen im Bereich des Hochleistungssports und vor allem im Bereich des Profifußballs. Was haben Sie da beobachtet?
Also schlicht und ja ganz einfach dargestellt, es ging um die Olympischen Spiele in Montreal. Wir waren beide noch relativ jung, ein halbes Jahr war ich, Dieter ein knappes Jahr beim BAL dabei und der Alte hat gesagt, wir haben uns alle Alter genannt, ihr könnt mit rüberfahren zu den Spielen, aber ohne Aufgabenbereich, ein bisschen schnuppern. Aber auf der anderen Seite würde ich es auch ganz gerne sehen, wenn ihr Stallwache haltet. Ne? Das war ein kleiner Ritterschlag, aber so. Und da haben wir dann festgestellt, auch im Vorfeld des Spiels, dass sehr viele Spitzenathleten in Deutschland nach kleineren Verletzungen einfach nicht mehr die Olympischen Spiele geschafft haben. Und da haben wir schon überlegt, ne? Dieter Erich und ich saßen des Öfteren zusammen und analysiert, was oder wie kommt das? Warum schaffen die das nicht mit einer Meniskusverletzung oder irgendwas in dieser Richtung, Muskelverletzung, rechtzeitig fit für die Spiele zu sein? Und da haben wir dann schon gravierende Fehler gesehen in der Nachbehandlung. Man hatte früher immer Krankengymnastik gemacht. Was anderes gab es nicht. Und für Hochleistungssportler, für diese Formel-1-Motoren, war das absolut unterdosiert.
Okay.
So, und analysiert, an uns ausprobiert, 3 Jahre lang. Freundlicherweise hatte dann mein Ex-Partner einen schweren Autounfall, in Anführungsstrichen, und war ziemlich zerbeult mit einigen Frakturen. Und da konnten wir beide an ihm lernen in dieser Phase und hat sich später dann noch in dieser 3-jährigen Vorbereitungsphase auf die Inhalte des Reha-Trainings nochmal die Achillessehne gerissen, konnten wir wieder an ihm lernen und so haben wir unsere Erfahrungswerte gesammelt, auch in der Praxis, in der Theorie nebenbei dann auch Curricula geschrieben und Inhalte festgelegt, ne? Und so fingen wir dann an mit einem Athleten, mit einem Arzt zusammen und einem Physio in Offenbach und in Frankfurt den ersten Spieler zu behandeln,
Job. Auf den kommen wir gleich, aber ich wollte noch wissen, was haben Sie dann entwickelt? Wie sah Ihre Strategie bzw. Therapie aus? Mhm. Ich habe vorhin gesagt, dass sie bedeutete eine Zäsur für die damalige Zeit in der Sporttherapie und vor allem bundesweit. Das war neu, was Sie gemacht haben. Ja. Was war das genau, was Sie dann änderten?
Früher wurde sehr viel ruhig gestellt. Das fing an bei Bandscheibenoperationen. Da lagen die armen Kreaturen, sprich Patienten, Vierteljahr im Gipsbett in der Klinik. Das fing an bei Kreuzbandverletzungen. Da wurde das operierte Bein 8 bis 10, 12 Wochen eingegipst. Und dann hat man den Gips weggemacht und dann sah man da irgendwie ein Stück Knochen liegen und versteiftes Kniegelenk und keine Muskulatur. Also diese Dinge, und wurde auch fast geschlachtet, weil Riesennarben waren. Diese minimalinvasiven Techniken, die heute durchgeführt werden, die waren noch vollends unbekannt. So, und wir haben als Erste eine frühe Funktionalität aufgebaut, die atrophierte, sprich geschwundene Muskulatur, die auch teilweise dann bei Sportlern, wir haben gemessen, die hatten 12, 13 Zentimeter Umfangsunterschied im Oberschenkel zum gesunden Bein. So viel hat man in dieser Phase verloren. Diese Dinge, die haben wir dann mehr oder weniger vorsichtig revolutioniert und haben das, was wir dann aus der Trainingswissenschaft kannten. Wir waren ja eigentlich so Trainingswissenschaftsheinig, ne? Das haben wir umgesetzt mit einer ganz anderen Dosierung bezogen auf verletzte Sportler. Wir haben uns nur mit Sportlern beschäftigt zu dem Zeitpunkt.
So, und Sie haben gesagt, das haben Sie dann erstmal an sich selbst ausprobiert, 3 Jahre lang.
Ja.
Und dann haben Sie es gewagt, den Schritt in die Öffentlichkeit. Mhm. Und dann kamen auch die ersten Sportler. Wissen Sie noch, wer das war? Sie wollten gerade davon erzählen.
War meines Erachtens der Peter Berg von Kickers Offenbach.
Aha.
Eine Kreuzbandverletzung. Ich habe hier einen Kickers-Fan vor mir sitzen. Und das war der erste, mit dem wir gearbeitet haben, nämlich Kreuzbänder zu dem Zeitpunkt waren nicht behandelbar. Mhm. Man hat gesagt, Profifußball ist...
Das war's.
Das war's, ist vorbei. Ne?
Ja.
Und wir haben es geschafft, ihn wieder zurückzubekommen mit den einfachsten Möglichkeiten. Wir hatten keine Räumlichkeiten, gar nichts. Ne? Zum Schluss waren wir stolzer Besitzer eines Eisenschuhs. Den haben wir untergeschnallt und dann sehr viel isometrische, also statische Muskelanspannungen gemacht. Ne? Und so hat sich das dann ganz langsam entwickelt, neben unserem Hauptjob. Ne? Das hat damit nichts zu tun gehabt.
Genau, den Hauptjob, den Sie ja nebenbei für den Sportbund da weiterführten. Hm? In diesen Zeiten, dann 80er, 90er Jahre, dann kommt das Who is Who nicht nur des deutschen Fußballs zu Ihnen, aber halt eben auch verstärkt. Und alle Namen, man kann blind reingreifen, ob das nun Bumkun Çağ ist oder Rudi Völler und Lothar Matthäus, die kommen zu Ihnen, begeben sich in Ihre Praxis und lassen sich da behandeln. Was haben denn die Spieler selbst dazu gesagt? Sie mussten ja jetzt auch etwas tun, womit die meisten von Ihnen überhaupt vorher nicht konfrontiert waren. Das heißt, sie mussten viel öfter am Tag viel mehr Reha-Training machen. Ja. War neu für Sie.
War wirklich
haben
neu.
Haben die das geschluckt?
Ja. Die wussten, wenn die zu den Fitmachern kommen, dann muss gearbeitet werden. Also wir waren schon harte Hunde, wir beide. Ne? Und ich hatte sogar den Ruf, obwohl ich manchmal netter war als der Dieter galt als Major, ne? Aber dass ich manchmal sogar unerbittlicher sein kann. Ne? Und da Dieter Erich und ich beide auch aus dem Leistungssport kamen und im olympischen Bereich, die waren ja damals Fußball in allen Disziplinen überlegen, zu dem Zeitpunkt sehr viel internationale Stars auch gesehen haben im Trainingsprozess, ne? Auch wo wir dann mal ein bisschen über die Schulter geschaut haben bei den anderen Trainern. Diese Mentalität dann hochzuzüchten und diese Mentalität auf den Profifußball zu übertragen, das war auch neu. Ja. Und mit uns ist ja dieser Begriff Fitmacher entstanden. Die Bild-Zeitung hat uns damals Fitmacher genannt. Vorher gab es diesen Begriff gar nicht. Ne? Und dann hieß es immer Fitmacher, aber in Nürnberg hießen wir die Schleifer. Ne? Also es war schon hart, mit uns zu arbeiten, aber wir waren auch nette Jungs. Wir waren nicht viel älter zu dem Zeitpunkt als die Profis, ne, und das war ein gewisser Respekt uns gegenüber auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben die gemerkt, dass wir doch ein bisschen Erfahrungswerte haben, auch aus der olympischen Szenerie, und konnten das gut mischen. Und dann die Umfänge, die Dosierungsproblematik, ne, das ist ja der entscheidende Punkt, richtig zu dosieren. Platt machen kann jeder. Aber um da was zu entwickeln, ne? Und wir mussten ja auch neue Erkenntnisse aufbauen. Schauen Sie mal, ein Muskel, der ruhig gestellt wird und die besagten 12, 13, 10 Zentimeter Umfang verliert und man kaum den Muskel sieht, der kann nicht voll belastet werden. Da mussten wir richtig dosieren, den systematisch aufzubauen, und das ist dann auch ein Prozess, über ein halbes Jahr mit einer schweren Verletzung, wenn das überhaupt reichte, ne, um da wirklich wieder die volle Belastungsfähigkeit für den Profisport zu erreichen.
Ich habe mal gelesen, der Rudi Völler, der war eher so zurückhaltend und eher faul, während Lothar Matthäus umso mehr stemmte und drückte und dehnte und spannte, oder?
Also Lothar gehört, ganz fair gesagt, zu den dreien, die man eigentlich nicht fertig machen konnte. Der hatte so eine Physis, so einen Willen. Der war so stark von den körperlichen Voraussetzungen. Umsonst wäre auch kein Weltklasse-Spieler geworden. Nämlich technisch war er nicht der Filigran-Spieler, aber er hat dieses Optimum rausholen können, was er so an Voraussetzungen in die Wiege gelegt bekam. Und der war unheimlich stark.
Ich kann mich noch erinnern, wie Lothar Matthäus, da war er, glaube ich, gerade ausgestiegen, wie er aber stolz sagte, schaut her, ich habe halt mit 40 noch Profifußball gespielt, und weil ich halt immer ein bisschen mehr gemacht habe für meinen Körper, das ist mir in Erinnerung geblieben, das, was Sie gerade sagen, Reinhard Gebel, bestätigt das, Sie haben ihn so erlebt im eigenen Studio. Ja, und dann kommt es, wir springen mal so ein bisschen durch die Zeit, dann kommt es zu einem Moment, der Ihr Leben in andere Bahnen hätte lenken können, der noch heute berühmte, als Guru etikettierte, als Fachmann mit weltweitem Ruf ausgestattete Arzt Dr. Müller-Wohlfahrt im Dienste des FC Bayern München und lange auch der Nationalmannschaft, macht Ihnen ein Angebot von der Sorte, die man eigentlich nicht ablehnen kann.
Ja, wir hatten eigentlich verschiedene Angebote. Einmal vom FC Bayern München, damals durch Uli Hoeneß. Die wollten den Mull, also Müller-Wohlfahrt, Erich und Gebel haben bei den Bayern. Es ist letztendlich daran gescheitert. Wir wollten nicht direkt durch den Haupteingang von Bayern München erreichbar sein, dass man uns in einen Topf wirft. Das scheint boniert zu sein, was ich jetzt darstelle, aber für eine mittelfristige Strategie ist das absolut notwendig, dass du eine gewisse Selbstständigkeit bewahrst. Und Bayern München war zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage, ein Zentrum so 50, 70 Meter entfernt nebenan zu bauen. Dann ist Müller-Wohlfahrt und ich und über Mauern sind wir geklettert bei Köhnlechner, der hatte da eine Villa gehabt, da hat er aufgehört. Die haben wir uns angeschaut, da sind wir über die Mauern gegangen und hatten dann auch nochmal einen mit der Arabella-Gruppe in München über die Südmilch und über den Tschörgruber Verträge schon unterschrieben und waren sogar vorgesehen für die heutige Hubertus-Klinik am Tegernsee. Wir haben uns auch menschlich gut verstanden, aber die Entfernung war irgendwo zu weit.
Das war aber auch, glaube ich, Ihr Partner, der nicht so gerne darunter
wollte. Ja, er wollte damals nicht so unbedingt. Ne? Er hatte noch nicht unterschrieben, Müller-Wohlfahrt und ich hatten unterschrieben. Aber da kann ich noch ein paar andere Dinge erzählen, wer da auch hinter war, Schwan und auch Willi O. Hoffmann, der damalige Bayern-Ex-Präsident, ne, der hat mich dauernd angerufen, Mords, ne? Und ist schon bewegt gewesen
Zeit. Oh ja, man kann sich vorstellen, was wäre wohl draus geworden. Naja, es ist nicht, aber es ist ja auch viel anderes Gutes draus gewachsen. Wir kommen zu einer ersten Musik, Reinhard Gebel, und da haben Sie sich gewünscht, Barcelona mit Freddie Mercury. Hat das nochmal so einen olympischen Hintergrund?
Ja. Einmal die beiden fantastischen Stimmen, das harmoniert. Ja. Und das ist auch ein Song, den, wenn ich mal zu Hause bin und mein Sohn ist da, dann sucht er über seinen, wie nennt sich das da?
iTunes.
App, dann den Song auf und dann können wir schön laut die Musik hören. Da kann man schwelgen. Das ist Sport. Das sind viele Erinnerungen stecken dahinter.
Barcelona von Freddie Mercury und zusammen mit Montserrat Caballé. Ein Lied, das unser heutiger HR2-Doppelkopfgast gewünscht hat. Reinhard Gebel, Inhaber von einer der renommiertesten Einrichtungen für die Therapie von Sportverletzungen und anderer Verschleißerscheinungen, weswegen heute Frauen und Männer aus allen Lebensbereichen und jeden Lebensbealters bei ihm in Offenbach ein- und ausgehen. Kehren wir mal zurück wieder zu den Profifußballern Reinhard Gebel, die einen Teil ihrer eigenen Karriere dann auch mit ausgemacht haben. Was würden Sie denn sagen? Wie viel von 100 Profifußballern, die mit Mitte 30 heute ihre Karriere beenden, sind denn bereits zu diesem Zeitpunkt so stark vorbelastet, dass sie spätestens mit 40, spätestens mit 50 erhebliche Probleme in ihrer Geh- und auch sportlichen Beweglichkeit haben?
Also prozentual kann ich es nicht ausdrücken, weil man auch Spieler mit der Zeit aus den Augen verliert. Ne? Aber ich kenne natürlich auch so manch einen Spieler, der heute rückwärts die Treppe runtergeht.
Darf man über den reden? Darf man den Namen nennen?
Ja, zum Beispiel Stepanovic, Steppi, den habe ich jetzt vor zwei Wochen getroffen, der hat jetzt endlich zwei neue Knie bekommen, vorher ging gar nichts. Er musste rückwärts die Treppe runtergehen, das ist auch kein Geheimnis, redet ja ganz offen drüber. Oder Michel Kutzop, wenn der im zweiten Stock in seinem Haus ist.
Bundesligaspieler bei Offenbach und Bremen.
Ja, wenn das Telefon unten geklingelt hat, ist er gar nicht mehr runter, weil wenn er unten das Telefon dann den Hörer gegriffen hat, war keiner mehr dran. So lange hat das gedauert.
Ne? Ich meine, vieles liegt an dem hohen Druck, der auf Fußballer schon eh und je ausgeübt wird, auf die Beine natürlich und dann den gesamten Gelenkapparat. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber vieles, ich glaube auch bis heute, wird ja auch dadurch zu verstehen sein, dass im Hochleistungssport eins für Trainer und Manager immer das Schlimmste ist, wenn mein Spieler allzu lange ausfällt.
Richtig.
Und ich bin mir sicher, Reinhard Gebel, dass Sie, der da plötzlich in der Mitte standen, zwischen Spieler kurieren und auf der anderen Seite klopft der Verein und sagt, hey, ich brauche den jetzt bald mal wieder, dass es Sie auch manchmal in Nöte gestürzt hat. Oder was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Sagen wir, in der ersten Bundesliga heute haben wir keine Chance mehr, ne? Mit unseren Fitmacher-Geschichten. Damals konnten wir entscheiden, auch bei namhaften Trainern, die haben uns angerufen, ist der fit oder nicht?
Aha.
Die spielen erst, wenn ihr sagt, der ist fit. Udo Lattek zum Beispiel hat einen unheimliches Vertrauen zu uns. Otto Rehhagel, ne, zwei wirklich Top-Trainer. Mit Udo saßen wir immer zusammen, wenn der mit den Bayern hier in Frankfurt gespielt hat. Und auch, wir konnten uns jederzeit anrufen. Er hat Spieler von Bayern München hochgeschickt. Ne, und wenn wir gesagt haben, so, der kann spielen am Wochenende. Ne, heute undenkbar.
Aha.
Heute kommt man ja gar nicht mal ran.
Nee, klar, darauf kommen wir auch nochmal zurück, dass sich da einiges geändert hat. Aha, aber das heißt ja, es gab dann schon auch positive Ausnahmen. Es gab kluge Köpfe, die verstanden haben, die Gesundheit des Spielers geht vor, auch wenn wir morgen das Endspiel Champions League haben oder so ähnlich. Naja, bleiben wir mal gerade bei der aktuellen Situation von Eintracht Frankfurt, weil die natürlich auch hier im Raum sehr bekannt ist. Und nehmen uns mal den Fall von Eintracht-Profi Timothy Chandler, einer der Leistungsträger der letzten Jahre. Da wird Anfang August gemeldet, dass er Kniebeschwerden hat, dass er sich einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen hat. Und dann heißt es Knorpelschaden, Operation, 6 Monate Pause. Der Laie denkt, gut, das kommt vor. Aber was geht denn, wenn Sie hören, Knorpelschaden, was geht in Ihrem Kopf, im Kopf des Fachmanns vor, Reinhard Gebel, wenn Sie diese Informationen, so spärlich sie ich jetzt gerade genannt habe, zur Kenntnis nehmen?
Ja, ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich bin auch zu weit jetzt weg von der Mannschaft, weil die ein neues System fahren. Früher hätte ich es besser beantworten können. Aber generell, Knorpelschaden ist fast ein halbes Todesurteil für einen Hochleistungssportler. Gerade sprich Fußballer. Wenn es jetzt Läufer wäre, der zyklische Bewegung hat und immer geradeaus fährt oder ein Fahrradfahrer, da kann man einiges machen. Aber bei diesen Drehbelastungen und Stand- und Stoppbelastungen und wenn der auch noch in der Hauptbelastungszone eines Kniegelenkes ist, da weiß man heute noch nicht genug drüber. Ne?
Okay.
Man experimentiert und auf den ganzen Kongressen, die man dann mitmacht, eigentlich ist jeder noch ratlos. Man züchtet neue Knorpelzellen oder macht diese Mikrofrakturierung, indem man in den Knochen, wo der Knorpel weg ist, ist ja dann nur noch Knochen. Ne? Und Knochen ist schmerzhaft, Knorpel ist gar nicht schmerzhaft, aber Knochen ist schmerzhaft. Stanzt mal kleine Löcher rein, das blutet dann ein und daraus entwickelt sich ein Ersatzknorpel, der aber mit Sicherheit nicht so belastungsfähig ist, ne? Der den Schmerz wegnimmt und beim Gehen dann auch eine große Linderung mit sich bringt. Aber es reicht bei Weitem nicht aus, sondern eine Extrembelastung schleift wieder diesen jungen, frischen, nicht belastungsfähigen Knorpel ab und das ist ein Zeitfaktor, der, also ich kenne ganz wenige Fälle,
wo das gut gegangen ist.
Wo es gut gegangen ist,
Also gut gegangen in dem Sinne, dass er wieder an sein altes Leistungsniveau anknüpfen konnte.
Ja,
das ist hochgradig in Frage gestellt bei solchen Verletzungen. Und das weiß man natürlich, am Anfang denkt man immer, ja, wenn man spielt und das Knie hält, ist alles immer toll und so weiter. Und dann merkt man erst, was einen da erwischen kann und was das also bedeuten kann für jemanden, der überhaupt kein Leistungssportler gewesen ist.
Ja.
Knie ist eine der hochgradig sensiblen Stellen. Sagen Sie, Reinhard Gebel, was mich schon immer interessiert, gibt es eigentlich, ich sag's mal despektierlich, Moden in der Sportverletzung? Früher las ich dann so in Büchern der 60er Jahre, auch 70er Jahre war das noch ein Thema, der Achillessehnenriss. Heute taucht er zwar immer wieder auf, aber bei weitem nicht mehr so verbreitet wie damals. Dafür gibt es heute eine Verletzung der Syndesmosebandabriss, über den vor 30 Jahren noch kein Mensch sprach. Erklären Sie das mal. Gibt es da Verschiebungen? Ändern sich Verletzungsorte durch eine andere Dynamik, die im Sport herrscht?
Oder
sind das nur andere Namen?
Ja, durchaus richtig diese Frage. Und im Nachhinein auch verständlich, wenn man mal überlegt, wie sich das Spielfeld in den letzten Jahren verändert hat. Allein die Grasmischungen, dann die Bewässerung, dann die Nocken und Stollen, die sind anders aufgehängt. Die Grifffestigkeit ist eine andere als früher. Dadurch entstehen dann, wenn man auf diesem Rasen einen schnellen Schritt macht und stoppt, enorme Kräfte. Und wenn dann so eine gewisse Rotation über den Körper geht und vielleicht der Fuß etwas umknickt, dann kann diese Syndesmose, die den Knöchel mit dem restlichen Fuß zusammenhält, ganz einfach gesagt, manche dachten, das ist eine Drüse, den Namen kannte man ja gar nicht, da ist ja erst aufgekommen. Im Grunde genommen aufgekommen, nachdem MRTs und CTs zur Verfügung standen. Auf Röntgenaufnahmen sieht man das nicht. Und dann hat man sich gewundert, warum immer extreme Schmerzen bei Belastungen bei bestimmten Spielern entstehen. Und das war die Syndesmose. Gut, man kann testen auch so ein bisschen die Lockerheit unten im Gelenk. Aber genau festlegbar ist das nur durch eine gute MRT- oder CT-Aufnahme.
Aha, ich lerne, die Belastungen haben sich geändert, auch durch den Untergrund, der heute ganz anders definiert und konstruiert wird als noch vor, was weiß ich, 30, 40 Jahren. Ja. Sehen Sie, das ist interessant. So
schauen Sie mal, wie viel Kinder, Nachwuchsfußballer zu uns angewackelt kommen mit extremen Knieproblemen. Was ist mit denen? Die trainieren auf Kunstrasenplätzen. Die sind meistens vor 20 Jahren entstanden in einigen Vereinen. Die haben überhaupt kein Nachgebepotenzial in dem Kunststoff mehr. Ne? Die Weichmacher sind draußen, das ist extrem hart. Und da werden die Knie schon langsam verschlissen. Ne? Und das ist dann für später dann auch ein Problem, wenn man da nicht rechtzeitig was unternimmt. Dass die später dann auch größere Knieprobleme kriegen können.
Vor unserer zweiten Musik noch eine Frage genau dazu. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, was Sie aufgebaut haben, dann würde das doch bedeuten, dass es jedem Sportler eigentlich aufgetragen sein müsste, bevor überhaupt Verletzungen entstehen, spezifische Muskeln, die da sind, die wir haben, die er hat, zu trainieren, um die Gelenke zu entlasten.
Ja.
Müsste man nicht viel mehr in die Prävention gehen? Beim Profifußballer so mit Sicherheit auch, aber wir kommen nachher nochmal auch zu Jedermann zurück. Sagen Sie mal kurz dazu, müsste man Profifußballer nicht sagen, hier komm, bevor du Probleme im Knie hast?
Also das ist genau der richtige Ansatz. Wenn wir jetzt überlegen, wir Menschen haben 342 Skelettmuskeln, die alle doppelt sind. Ne? Bizeps, zwei Brustmuskeln, zwei Po-Muskeln, Oberschenkel. Zwei vorne, zwei hinten. Und die haben eine Aufgabe auch, dass sie sich gegenseitig ausbalancieren. Das Skelett wird von der Muskulatur zusammengehalten, nicht umgekehrt. Die Muskeln hängen nicht am Skelett, sondern die Muskeln halten unser Skelett, dieses lange Elend, zusammen. So, dann haben die Muskeln eine Aufgabe, um eine Balance herzustellen. Und der nächste Punkt, der noch dazu kommt, jetzt gibt es große, kleine, lange, dicke, schmale Muskeln und die müssen wir pflegen und zwar ihrer Wertigkeit entsprechend trainieren, damit das Gelenk vor Extrembelastung geschützt wird. Ich hoffe, das ist so rübergekommen. Ist sehr schwierig, das darzustellen, aber der Schutz, sprich die Prävention vor großen Belastungen, erfordert natürlich dann auch Training und ein systematisches Behandlungssystem von dem Spieler oder Sportler, dass er sich damit auseinandersetzt. Mhm. Wenn ein Muskel irgendwie verrückt spielt, dann ist er ständig verspannt, weil die Symmetrie zwischen den anderen Muskelgruppen nicht stimmt.
Vielleicht war ja das Geheimnis des vorhin schon erwähnten Lothar Matthäus, dass er vielleicht so ein Sportler war, der präventiv dachte, deswegen konnte er auch noch mit 40.
Ja. Zum Beispiel auch ein Thomas Berthold. Ne? Also Thomas hat mindestens nach jeder, war ja öfters mit Verletzungen da, mindestens nach jeder harten Belastung eine Dreiviertelstunde seinen Körper durchgedehnt, ganz systematisch. Ne? Und ist ja heute auch noch ein topfitter Junge.
Willkommen zum zweiten Titel, Reinhard Gebel. Peter Fox, Haus am See. Haben Sie ein Haus am See?
Ich hätte ich ganz gerne. Mal, ja, es war mal sowas da, aber da hat sich einiges verändert.
Aber das Lied, das bringt Sie zumindest in die Stimmung zurück, ne, oder?
Ja. Ne, ich finde den Text ganz gut, wenn er da so einmarschiert. Ne, ab und zu mal höre ich das, weil das Lied einmal am Tag mit Sicherheit auf HR kommt. Höre ich es immer wieder ganz gerne. Ne.
Bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus.
Peter Fox mit dem Lied Haus am See, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Reinhard Gebel, Sportwissenschaftler, in den 80er Jahren Mitbegründer neuer Maßnahmen und Strategien im Therapie- und Regenerationsbereich, Gründer und Inhaber des Reha-Zentrums Sporik in Offenbach. Er ist weiter mein Gast, Martin Maria Schwarz, der Gastgeber. Reinhard Gebel, die Zeiten haben sich geändert, dann so in den späten 90er und den ersten 2000er Jahren. Zumindest die Bundesliga-Vereine, auch die Zweitliga-Vereine haben mehr oder weniger ihre eigenen Reha-Zentren, viele Physiotherapeuten und so weiter, eine medizinische Abteilung. Ist das der Grund, warum so viele aus dem Bereich des Profifußballs heute nicht mehr zu Ihnen kommen?
Ja, kein alleiniger Grund. Ne? Erich Gebel waren die ersten, ja, fast weltweit, die das kreiert haben. Ne? Das war, wir mussten dicke Köpfe haben, um das zu etablieren. Wir mussten sehr viele Referate führen. Wir hatten einen Partner, die Verwaltungsberufsgenossenschaft, die experimentierfreudig war. Und die hatten die Profifußballer als Unfallversicherungsträger bei sich. Ne? Ja. Und die sind auf uns aufmerksam geworden. Und da haben wir dann eigentlich das, was wir ausprobiert haben und aufgebaut haben, das wurde dann plötzlich auch offiziell von der Berufsgenossenschaft anerkannt. Und daraus hat sich dann eine ERP entwickelt, also eine Behandlungsform.
Erweiterte ambulante Physiotherapie,
so Abkürzungen müssen wir auflösen. Früher ist es BIT, besonders indizierte Therapie, nur für Leistungssportler. Und das hat sich mit der Zeit dann so entwickelt für alle Berufsgenossenschaften. Also sind auch Kollegen angetreten mit ähnlichen Voraussetzungen. Ja. Und mittlerweile gibt es mit den Lizenzen um die 600 in Deutschland Einrichtungen.
Verstehe.
Dann und das hat sich dann regionalisiert. Na, früher wurde alles bezahlt. Übernachtung, Fahrtkosten, so heute gar nichts mehr. Nur noch Behandlungskosten auch minimalisiert. Na, also nicht mehr so, wie es eigentlich sein müsste. Und deswegen ist quasi an jeder Stelle in Deutschland ein qualifiziertes Zentrum. So, und die Bundesliga hat dann aufgeforstet, weil im Ausland dieses System nicht bekannt war, hat dann aufgeforstet und hat sowas wie Großvereine im Ausland das machen, mit Bayern München, Dortmund und so, eigene Zentren oder eigene Profiabteilung aufgebaut, nur, was verständlich ist. Wir haben aber immer noch genug Arbeit, nämlich unter der ersten Bundesliga kann sich kaum einer das leisten. Also erste Liga Handball, vielleicht zwei Vereine. Basketball, vielleicht zwei Vereine. Eishockey, vielleicht auch zwei, drei Vereine, mehr aber nicht. Und der Rest nagt am Hungertuch. Und da müssen wir dann mit unseren Erfahrungswerten unheimlich helfen, damit die mit ihren Verletzungen über die Runden kommen.
Aber auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja dann auch ein wohltuender Effekt. Haben Sie sich dann geöffnet bei Sporik, sodass heute jeder herzlich willkommen ist, der, und jetzt sind wir bei der älteren Generation, mit den altersbedingten Gelenk-, Bandscheiben- und Rückenproblemen zu tun hat. Und das sind ja nun eine ganze Menge. Und wenn ich sage älter, dann geht das ab 45 aufwärts los. Ja, das ist nicht
wie
etwas. Das ist nicht etwas, was einen erst mit 70 erreicht. Ja. Und aber der Trick dahinter ist genau derselbe wie bei den Profifußballern. Genau, sie machen so eigentlich genau denselben Aufbau eines spezifischen Muskelapparats, der hilft dann, sofern die Gelenke nicht ausgetauscht und durch Metall ersetzt werden müssen, dann
Nur anders dosiert. Ja. Und der menschliche Körper ist quasi bis zum letzten Atemzug trainierbar, wenn der Wille da ist. Ne? Und ich arbeite sehr gerne mit teilweise auch sehr schwer verletzten Menschen und kranken Menschen. Das ist ein Glücksmoment, wenn jemand alleine aus dem Rollstuhl aufstehen kann, wenn wir es geschafft haben. Oder auf dem Laufband 5 Meter oder 10 Meter gehen kann und happy ist und irgendwann 2 Wochen später 20 Meter gehen kann. Für uns gar nichts, aber ein enormes Erfolgserlebnis für so einen armen Menschen, der sich sonst kaum noch bewegen kann. Und diejenigen, die den Willen haben, die kommen immer ein Stückchen voran.
Das klingt wirklich ermutigend, wirklich. Mhm. Und man muss ja auch mal dazu sagen, Ihr Zentrum ist mittlerweile gewachsen dann in den Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Und es ist ein großes Team, ein Zusammenspiel aus Medizinern, Sportwissenschaftlern, Physiotherapeuten und die ganze Verwaltung dazu. Bleiben wir mal kurz mal bei den Physiotherapeuten. Das ist nach außen hin wenig bekannt. Das kriegt man erst dann mit, wenn man mal darauf angewiesen ist, mit Physiotherapeuten zusammenzuarbeiten. Deren klägliche Bezahlung. Und das ist ein bundesweites Phänomen und eigentlich ein bundesweiter Skandal, oder? Ja. Wir haben hier parallel zu den Pflegern, die haben das Glück, dass sie im Moment gerade dabei sind, ins Licht der Öffentlichkeit zu kommen und den verdiente Aufstockung ihrer Löhne zu bekommen. Aber die Physiotherapeuten sollte man dabei nicht vergessen. Mhm. Denen geht's genauso mies von der Bezahlung. Und sie sind auf der anderen Seite so wichtig für das Wohlergehen, das unmittelbare Wohlergehen der Patienten.
Also ich muss ehrlich sagen, das ist eine Schande, was sich da abspielt. Ganz brutal offen dargestellt. Die Physios werden ausgequetscht. Die müssen unheimlich viel lernen. Die wissen sehr, sehr viel. Die müssen ihre Weiterbildung machen. Die sind nur am Weiterbilden. Nur am Weiterbilden, obwohl sie gewisse Dinge vorher schon gelernt haben in den normalen Ausbildungszirkeln. Aber da muss das und das und das noch 160 Stunden, 250 Stunden manuelle und so, diese Dinge müssen weitergemacht werden, um dann auch abrechnen zu können. Und der entscheidende Ansatz ist einfach, dass auch bezogen auf private Kassen, gesetzliche Kassen, Berufsgenossenschaften, die Gebührensituation so heterogen ist, ne? So unterschiedlich. Auch bei einer Kasse, einer privaten, gibt es so viele Unterschiede bezogen auf das, was man macht. Also Bürokratie macht einen fertig, das Wissen macht einen fertig, die Bezahlung macht einen fertig. Und so manches Mal frage ich, wie kriegen wir das überhaupt hin, dass wir ordentlich behandeln können? Und der dritte Punkt, wenn das schon in dieser Berufsgruppe so schwierig ist, sagen wir, die Sportwissenschaftler, die da als Reha-Trainer arbeiten, sind ja auch nicht überragend dran. Wenn das da in diesen Bereichen schon so schwierig ist, dann können Sie sich auch vorstellen, was manche Patienten mit dieser Heilmittelverordnung, wo man 6 und 4 Behandlungen pro Quartal bekommen kann für eine Indikation, bestimmte Verletzung, was die durchmachen müssen und warten müssen, manchmal einen Monat lang oder ein Quartal, dass sie wieder was verschrieben bekommen und sind gerade vielleicht kurz vor der Gesundung, sind aber alleine nicht in der Lage, nämlich die meisten Menschen sind Amotoriker, also bewegungsunbegabt, die müssen angeleitet werden und dann kann man nicht vom Schreibtisch sagen, hier trainieren Sie selbst. Das geht nicht, wenn man eine schwere Verletzung hat oder hat man auch sehr viel Angst. Ja. Und da ist was faul, da sollte man irgendwie stark umstrukturieren. Ne? Und wenn man schon oder Berufsgruppen hat, die hochqualifiziert sind, dann muss man die auch ordentlich bezahlen, sonst kriegen wir keinen. Wir haben einen Mangel auch an Physios.
Das heißt, da müsste ein ganzes System mal auf den Kopf gestellt werden, von Grund auf neu geordnet.
Ja, ja.
Wer ist dafür zuständig? Der Gesetzgeber doch letzten Endes, oder? Das kann doch nur...
Der Gesetzgeber. Das kann der Gesetzgeber in Verbindung mit den Fachverbänden. Die haben natürlich vor 20 Jahren, als noch einigermaßen Geld da war, diese Physio-Fachverbände gepennt. Sonst hätte man andere Gebühren verhandeln können. Und in dieser Richtung, es wird immer komplizierter, man muss das und das und das erfüllen und diesen Schrieb noch machen und da noch was dokumentieren und da noch, ne? Aber letztendlich zum Wohle der Patienten, dass man die Möglichkeit schafft, dass die vielleicht doppelt so viel an Therapie bekommen können, wenn die wollen. Nur diejenigen, die gesund werden wollen. Es gibt auch welche, denen ist das egal, was man mit denen macht. Ne?
Stimmt, das wäre aber schon mal ein ganz einfacher Lösungsansatz.
Ja, ganz, ja. Ja. Und da sollte man die Möglichkeiten haben, dass man denen helfen kann. Ne? Nämlich mir sträuben, ja, die Haare können sich nicht mehr so viel bei mir sträuben.
Die Nackenhaare.
Die Nackenhaare, ja. Gut. Und ein langes hier vorne. Ne? Aber ich mag das nicht, wenn da so eine arme Kreatur vor dir steht und am Rechnen ist, Rente hat und jetzt privat irgendwas zahlen muss, die kann das nicht. Oder der Mensch kann das nicht, weil die finanziellen Ressourcen nicht vorhanden sind. Aber die braucht das für ihre Gesundheit, um Lebensqualität zu haben. Dieses arme Häuflein Mensch.
Reinhard Gebel, wie geht es weiter mit Ihrem renommierten Reha-Zentrum? Sie werden sich ja auch schon Gedanken gemacht haben. Naja, muss ich ja nicht machen, bis ich einen Umfall. Und vielleicht gehen Sie ja doch mal irgendwo früher in Rente, bevor das passiert. Was geschieht? Gibt es Nachfolger, die Sporek in Ihrem Sinne weiterführen werden?
Momentan schwer. Ich habe eine gute Mannschaft. Ich habe schon mal angedeutet, dass da mit Sicherheit Möglichkeiten sind, um damit irgendwann einzusteigen. Zurzeit habe ich unheimlich viel Lust noch. Also ich sag schon manchmal, man muss mich irgendwann mal raustragen.
Also dann, ne? Doch.
Ja, ja, und okay. Das hält mich auch jung und belastungsfähig. Ja. Ne, und ich mache das sehr, sehr gerne. Es ist nicht immer stressfrei, ne, weil man ja auch, und das kann man sich ja vorstellen, am Wochenende auch oder meistens Sonntagabend, du, ich bin da hingeflogen, kannst du mal schnell einen Termin machen oder können Sie mal, ich habe die Nummer von jemandem bekommen, dass man dann auch versucht, jemandem zu helfen über schnelle Termine, über die eigene Vernetzung. Ne? Wir haben eine ganze Menge an Top-Leuten in der Umgebung von Sporek und mit der Zeit weiß man, wer gut ist und wer noch besser ist von der ärztlichen Seite her, ne, und wer sich auch Mühe gibt, ne, und auch ein bisschen Zeit dann sich nimmt für Patienten. Aber insgesamt gesehen fühle ich mich noch eigentlich ganz gut. Aber in der Tat sollte man schon überlegen, weil jede Sekunde kann die letzte sein. Du bekommst ja immer mit anhand der Verletzten. Teilweise ist es ein Millimeter, dann ist man nicht mehr da oder ist sehr stark gebeutelt, ne? Dass man sich schon Gedanken machen sollte. Ne? Mache ich auch.
Reinhard Gebel, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. HR2 Doppelkopf, wir haben zum Schluss noch die Dire Straits von Ihnen gewünscht mit Ihrem Überhit Sultans of Swing. Den hören wir zum Ausklang. Es verabschiedet sich als Gastgeber Martin Maria Schwarz. Tschüss.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places.